Hallo, ich bin Flo, ich mache irgendwas mit Kommunikation und Fotografie.
Und mein Name ist Marco, ich bin Redaktionsleiter der Zeitschrift Men's Health Dad und zusammen sind wir die
echten Papas.
Flo, ich kriege jedes Mal eine Gänsehaut, wenn wir das so sagen. Ich weiß gar nicht, ob das eine wohlige Gänsehaut ist oder
du bist
ob
aufgeregt.
Da auch ein bisschen Charme dabei ist. Gut.
Naja, also normalerweise dieses gemeinsam Rufen oder irgendwas zusammen schreien macht man ja irgendwann in der Schule oder sowas, aber dann ja nicht mehr, oder? Oder warst du jemals irgendwie...
Und beim Fußballspielen.
Fußballspielen. Bist du Fußballfan?
Nächste Frage, bitte.
Ich auch nicht, insofern kann ich deinen Charme verstehen.
An dieser Stelle grüße ich meinen Kollegen Arndt.
Und nicht alle Fußballfans. Gut, wir haben heute Folge Nummer 2 und wir haben es schon bis zur Folge Nummer 2 geschafft, muss
genau.
Man positiv sagen.
Herzlichen Glückwunsch, Flo.
Konfetti.
Haben andere nicht geschafft, andere Podcaster. Und noch eine Premiere, heute sind wir alleine, ganz intim, du und ich, ohne Gast, ohne Mutter, ohne weiteren Vater an unserer Seite, sondern nur wir beiden.
Ja, das wird ganz spannend.
Genau, es wird aber auch spannend, weil es ein tolles Thema ist. Und zwar haben wir uns da so ein bisschen aus dem aktuellen Dadheft bedient, was gerade am Markt ist. Da gibt es nämlich einen Artikel, den finde ich super spannend, weil er ihn wirklich jeder betrifft, dieses Thema. Es geht um Gesundheitsratschläge, die man sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen hat. Es geht um Gesundheitsratschläge, die man von seiner eigenen Mutter gehört hat. Kennt jeder. Ich weiß nicht, was deine Mutter damals dir immer gesagt hat. Meine Mutter hat immer gesagt, bohr nicht in der Nase, dann kriegst du eine Himmelfahrtsnase. Und dann hatte ich immer Angst.
Was?
Ja, genau. Irgendwann mit so einem riesigen Knollen im Gesicht aufzuwachen, weil ich zu viel gepopelt habe.
Okay.
Aber der Klassiker ist auch zum Beispiel so, geh nicht mit nassen Haaren auf die Straße. Und das hört man als kleiner Junge, als kleines Kind von seiner Mutter, hinterfragt das natürlich nicht. Und wenn es ganz dumm läuft,
hat man recht eckige Augen von zu viel Fernsehgucken.
Ja, genau. Und eine Knollennase von zu viel Popeln. Und und wenn es wirklich ganz, ganz dumm läuft, ist es wirklich so, dass man das, was man selbst als kleines Kind jahrelang immer wieder vorgebeten bekommen hat von seiner Mutter, sagt man halt dann auch wieder, wenn man selbst Vater ist, wenn man ein eigenes Kind hat. Mhm. Man hinterfragt viele Sachen nicht, gerade als kleines Kind. Mama hat immer recht.
Ja.
Es wird einfach so hingenommen.
Hat sie doch auch.
Hat sie eigentlich immer auch, aber in der Tat, unser Artikel deckt da einige Lücken auf. Ja, und dann sagt man Sachen, wo man im Nachhinein denkt so, die Quelle ist aber jetzt nicht so ganz astrein, von der ich das habe. Entschuldigung, Mama, dass ich das hier sage an dieser Stelle, aber Mama hat doch nicht immer recht. Und solche Gesundheitsmythen, sage ich mal, haben wir im Heft hinterfragt und es kam tatsächlich heraus, ab und zu flunkert die Mama mal.
Aber warum flunkerte sie denn? Woher kam das? Was ist eure Vermutung gewesen?
Also die Vermutung ist wirklich so, dass sie das wiederum von ihrer Mama hat. Also ich glaube wirklich, dass das über Generationen wie Märchen immer wieder von Generation zu Generation übertragen wird. Nicht hinterfragt, sondern irgendjemand hat das mal in die Welt gesetzt, hat es seiner Tochter erzählt, die Tochter hat es wiederum ihrer Tochter erzählt. So mündliche Überlieferung, so ein bisschen wie die Bibel.
Also ich habe im Vorfeld auch lange drüber nachgedacht, mir versucht das Ganze zu erklären. Ich vermute ja, dass irgendjemand, wir Menschen, wir suchen immer nach Erklärungen. Ne? So, die Welt ist eine Scheibe.
Ja.
Ist eine der berühmtesten Erklärungen, die nun wissenschaftlich Gott sei Dank widerlegt wurde. Aber ich glaube, dass das daher kommt, dass irgendwie versuchte man eine Erklärung zu finden.
Genau, was an sich ja auch ganz schön ist, bloß wenn diese Erklärung falsch ist, dann ist echt niemand damit geholfen. Und dann muss man auch mal einen Schlussstrich drunter ziehen und sagen, okay.
Oder sie erklären.
Sie erklären, genau. Und ein gutes Beispiel, den Ratschlag wirst du sicher auch kennen, geh nicht mit nassen Haaren auf die Straße. Hat deine Mutter sicher auch zu dir gesagt. Vielleicht sogar dein Vater.
Ich glaube, meine Mutter, ich war ja damals Sportschwimmer viel geschwommen, ne, so zu DDR-Zeiten. Und für mich ist das heute noch ein Thema. Ich föhne mir wirklich im Winter, also im Sommer ja nicht, aber im Winter zumindest die Haare, weil ich Angst habe, vielleicht könnte ich mich unterkühlen.
Und wie machst du das bei deinem Sohn? Der ist ja jetzt 3.
Ja.
Geht ihr regelmäßig schwimmen?
Wir gehen regelmäßig schwimmen und auch da föhnen wir, bevor wir auf die Straße treten, unsere Haare, aber nicht im Sommer, weil da ist es sehr warm, da braucht man ja ein bisschen Abkühlung danach im Schwimmen. Okay, aber im Winter auf jeden Fall.
Also so ein bisschen freigeschwommen hast du dich schon sozusagen.
Sozusagen,
also ein kleiner Rebell, der wenigstens im Sommer nicht die Haare föhnt.
Wobei ich ihm aber nicht sage, wir müssen uns jetzt die Haare föhnen, sonst erkälten wir uns. Vermute ich. Ich muss drüber nachdenken. Vielleicht ist es mir aber auch mal über die Lippen gerutscht.
Wahrscheinlich. Also das Problem ist ja auch nur, wenn sich das Kind sträubt. Also meine Tochter zum Beispiel hasst Haare föhnen. Ich weiß nicht warum, weil eigentlich ist es ja schön warm am Kopf mit der Bürste, so eine kleine Massage. Trotzdem mag sie das nicht. Also insoweit liegt mir in der Tat dieser Satz immer auf der Zunge, wenn wir gemeinsam schwimmen gehen, weil sie sich immer sträubt. Wenn dein Sohn das toll findet, muss man nicht drohen, sage ich mal. Drohen ist sowieso doof, aber es ist ja im Grunde eine Drohung, ne? Wenn man sagt, so, wenn du jetzt nicht föhnst, erkältest du dich und wirst krank, kannst nicht in die Kita.
Das ist eine Drohung, ja. Absolut.
Genau.
Und was steckt dahinter? Was habt ihr etwas verifizieren können?
Also wir haben mit Experten gesprochen und wie es so ist, frag zwei Experten und du kriegst drei Meinungen. Und wirklich, in diesem Fall ist es wirklich so ein klares Jein. Also es ist tatsächlich so, dass nasse Haare keine Erkältung bringen, weil dazu braucht man immer Keime.
Ja.
Also du musst schon irgendwie angeschlagen sein, damit nasse Haare dich wirklich dann irgendwie ausnocken.
Okay.
Aber tatsächlich sagen die Experten, dass so eine leichte Unterkühlung auf der Kopfhaut natürlich auch nicht förderlich ist für deine Gesundheit. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich schon irgendwas in dir trägst, man kennt es ja von sich selbst irgendwie, man denkt immer, man brütet was aus oder man hat einen Kratzen im Hals, irgendwie ist man schlapp. Das ist ja immer ein Zeichen dafür, okay, ich habe mich irgendwo angesteckt und vielleicht bricht es aus. Und in diesem Fall immer die Haare föhnen, weil das in der Tat so ist, dass nasse Haare draußen, Kopfhaut kühlt aus, das immer noch forciert und dann könntest du dich wirklich erkälten. Aber es muss nicht die logische Konsequenz sein.
Gut, aber so ganz falsch waren wir dann wahrscheinlich doch nicht.
Da muss man sagen, hat die Mama schon recht gehabt, lieber besser Haare föhnen. Vor allem, wenn es um die eigenen Haare geht, kann man ja immer noch sagen, okay, ich fühle mich heute nicht gut, vielleicht habe ich mich angesteckt, lieber Haare föhnen. Kinder, die kommunizieren sowas ja nicht.
Stimmt.
Die sagen oftmals nicht, wie es ihnen geht. Gut, sagen sie auch, aber sie können es halt nicht so hundertprozentig wirklich verifizieren. Also insoweit ist da der Tipp wirklich, wenn die Haare nass sind, wenn man vom Schwimmen kommt, baden, erstmal trocken föhnen, dann ist man sicher, dass das mit der Erkältung auch
nicht hochkommt.
Also. Ja, genau.
Apropos Schwimmen, da gibt es ja, also das ist zum Beispiel etwas, was ich auch immer gehört habe. Und schwimm nicht mit vollem Magen, sonst gehst du unter.
Genau. Sonst gehst du unter oder sonst kriegst du Bauchweh oder genau. Da gibt es viele Drohszenarien.
Mhm. Also auch da denke ich heute noch drüber nach, wenn wir schwimmen gehen.
Also wenn du tatsächlich merkwürdig. Auch, ich wusste nicht, dass du ein Schwimmer bist.
Du lernst mich von Folge zu Folge immer mehr kennen.
Genau.
Ja, also da denke ich halt immer noch, also mein Sohn und ich, wir gehen, wenn wir es einrichten können, wirklich jeden Samstag schwimmen. Ins Holthusenbad.
Ja.
Das ist eine absolute Wasserratte. Und mit seinen 3 Jahren, der taucht unheimlich gerne. Also tauchen heißt Kopf unter Wasser, so mit seiner Schwimmbrille. Und aber zum Essen, weil hin und wieder muss man sich ja auch stärken und was trinken, ein bisschen was essen. Die Kleinen, ne, die haben wie Farme so eine Energieverarbeitung eigentlich.
Eine Portion Pommes gehört ja immer zum Schwimmen gehen dazu.
Genau,
oder?
Und so eine Currywurst.
Vorher, zwischendurch und nachher am besten. Genau.
Und ich denke immer, also ich habe wirklich im Hinterkopf, und ich weiß nicht, ob liebe Grüße an meine Mutter, ob meine Mutter das immer war oder ob meine Oma das gewesen ist, die gesagt hat, aber ne, erstmal eine halbe Stunde warten.
Mhm, okay, so eine strikte
halbe Stunde warten,
Vorgabe
genau,
sozusagen gab
richtig.
Es bei euch.
Ja. Wir sind dann immer ins Schwimmbad gegangen, früher hieß das bei uns Badeanstalt und da gab es natürlich immer lecker Pommes und irgendwie eine Bockwurst mit Brötchen, was ja doch für so einen Kindermagen, der ein bisschen kleiner ist, schwerer wiegt eigentlich.
Das stimmt. Also man muss in der Tat dran denken, dass so ein Kindermagen immer nochmal eine andere Dimension hat als ein Erwachsenenmagen.
Ja. Aber tatsächlich, und das habt ihr ja auch herausgefunden, gibt es am Ende des Tages ja keine richtige Studie, die das bestätigt, sondern es ist überliefert und die DLRG, also Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, empfiehlt aber dennoch nicht mit vollem Magen essen zu gehen, denn, und das ist, glaube ich, das wahrscheinlich, woran man weniger denkt, durch die Überanstrengung kann man ja sich auch schneller übergeben. beispielsweise im Wasser und dann gelangt das Essen in die Luftröhre.
Genau, das ist so Worst-Case-Szenario. Du sagtest gerade auch schon mit vollem Magen, ist natürlich auch eine Definitionssache, was ist ein vollem Magen? Also würde jetzt mal so aus meinem Bauchgefühl heraus sagen, und so handhabe ich das auch mit meinen Kindern, natürlich können die vorm Schwimmen was essen. Mhm. Man isst ja auch kein fünfgängiges Menü in der Regel. Sondern, und wenn da Hunger da ist, dann soll der auch gestillt werden. Meistens haben ja Kinder auch ein eigenes gutes Gefühl, finde ich, dafür. Und die essen ja sowieso nicht irgendwie unendlich viel.
Ja, das stimmt.
Also ich meine, gut, du scheinst Leistungsschwimmer gewesen sein damals, aber es geht ja hier auch nicht darum, irgendwie ein Triathlon zu bestehen. Mhm. Man schwimmt ja nicht Kilometer, sondern man planscht oftmals.
Richtig, ja genau.
Da und das ist natürlich auch noch ein kleiner Unterschied.
Ja. Klar, und dann macht so ein reifes Obst oder ein bisschen Obst, eine Banane auch viel Sinn.
Glaub. Genau, erst recht Sinn sozusagen, weil man ja die Energie braucht.
Ja.
Aber klar, also man muss unterscheiden zwischen wie viel esse ich und was mache ich denn eigentlich im Wasser? Also habe ich da einen sportlichen Wettkampf vor mir oder plansche ich so ein bisschen? Und gerade Kinder, also wenn ich mit meinen Kindern schwimmen gehe, dann sagt man zwar auch immer, komm, wir gehen schwimmen, aber eigentlich müsste das heißen, komm, wir gehen planschen. Also da wird jetzt viel rumgealbert, macht eine Menge Spaß, aber es ist jetzt sportlich keine Höchstleistung.
Definitiv.
Mhm. Genau, also insoweit so auch da hat die Mama oder die Oma nicht ganz Unrecht, aber man muss wirklich schauen, so was macht man denn da eigentlich in der Badeanstalt? Badeanstalt hieß das bei euch, sagst du, oder?
Ja. Das hört sich so verrückt an, wenn man das heute irgendwie sagt, Badeanstalt.
Genau. Und in der Tat, so ist es mit ganz vielen Mythen. Ein Mythos, den wir auch hinterfragt haben, war, macht das Pflaster ab, die Wunde braucht doch Luft oder die Wunde muss atmen. Kennt man auch, ne? Also, wie macht ihr das? Benutzt ihr überhaupt Pflaster?
Ja, wir benutzen Pflaster, wenn es offensichtliche Wunden sind bei unserem Sohn. Wobei wir versuchen auch hier das eher zu vermeiden. Also hin und wieder ist ja so ein Pflaster auch wirklich wieder Art Trostpflaster, ne? Das beruhigt und da wird jetzt was gemacht. Und Mama und Papa Medizin, das funktioniert dann am besten mit kleinen Pflastern, wo dann auch irgendwelche Comicfiguren drauf sind, ne? So oder Tiere, ein Elefant oder was auch immer. Aber ja, wir benutzen hin und wieder Pflaster, aber der Mythos. Das, glaube ich, können wir rausschneiden, weil ich jetzt gerade raus bin.
Hier wird nichts geschnitten, außer vielleicht ein Pflaster. Nein, also in der Tat, ich kann es ganz kurz auflösen. Ich meine, es kann natürlich auch jeder das Heft kaufen und lesen, dann steht es schwarz auf weiß. Aber ich verrate es hier an dieser Stelle schon mal so, Pflaster ist gar nicht so blöd, ehrlich gesagt. Gerade bei frischen Wunden, solange die feucht sind, gerne ein Pflaster drauf, wie du schon gesagt hast. Es gibt auch den psychologischen Effekt irgendwie, dass da immer ein Dino drauf ist oder eine lustige Figur. Es ist ja auch die Tatsache des sich Kümmerns.
Genau.
Also komm, jetzt gehen wir erstmal in unsere Hausapotheke, dann suchen wir gemeinsam ein schönes Pflaster aus, das kommt dann auf dein Knie. Natürlich fühlt man sich da als Kind schon wohler, wenn man so ein bisschen betüttelt wird, viel wohler, als wenn Vater oder Mutter sagen würde so, ach, nicht so schlimm, irgendwie lass da mal Luft dran. Ne? Da fühlt man sich ja auch so ein bisschen vernachlässigt.
Für unseren Sohn ist es nämlich auch immer so ein bisschen Aufmerksamkeit.
Dann ja,
natürlich.
Genau.
So, guck mal, ich habe ein Pflaster und das wird dann auch jedem auf der Straße gezeigt.
Und er ist schon fast so ein modisches Accessoire.
Also ich weiß gar nicht mehr, wie es bei mir war. Ich glaube, es gab am Ende des Tages zu wenig Pflaster, weil ich kratze ja heute immer noch ganz gerne und knubbel mir Sachen auf, wo man mir dann immer auf die Hände hauen muss. Aber grundsätzlich, Pflaster, glaube ich, ist schon ganz gut.
Genau, also sowohl aus Experten, also aus medizinischer Sicht, als auch aus psychologischer Sicht, wo ich mein Pflaster drauf mache. Und es ist wirklich so, das haben auch die Experten uns bestätigt, wenn dann die Wunde verkrustet ist, wenn da ein Schorf drauf ist, wenn die nicht mehr feucht ist, dann braucht man auch kein Pflaster mehr. Aber so wirklich im akuten Fall erstmal 1-2 Tage ruhig ein Pflaster drauf. Sieht auch schick aus.
Ein Mythos fand ich sehr interessant. Und zwar, zieh den Rotz nicht hoch, das verklebt dir den Kopf.
Genau.
Ich glaube.
Was hast du gesagt? Ich kann nicht mehr denken. Klebt alles bei mir hier oben.
Ich glaube, das ist, also diese Lüge kommt von der Taschentücherlobby. Die wollten einfach, also der Taschentuchabsatz, der wäre ja gesunken, wenn jeder, nee, wohl. Umgekehrt, nein. Stimmt, die hat das initiiert, weil ansonsten hätte sie ihren Absatz nicht erzielen können.
Genau.
So rum.
Vielleicht, wahrscheinlich die Gründerin von einer großen Papiertaschentuchmarke hat das wahrscheinlich irgendwann mal in die Welt gesetzt, dieser Mythos. Und man muss sagen, es ist wirklich ein Mythos. Das ist wirklich gelogen. Also abgesehen davon, dass es den Kopf verklebt, das ist natürlich totaler Blödsinn. Mhm. Kann sich jeder auch an 5 Fingern abzählen. Aber es verklebt nicht den Kopf, es landet im Magen und da wird es zersetzt. Es ist nicht ungesund, ganz im Gegenteil. Uns haben die Mediziner bestätigt, dass es eigentlich viel ungesunder ist, oft und regelmäßig ins Papiertaschentuch zu schnauben, weil sich dadurch das ganze Sekret irgendwie eher im Kopf verteilt. Und man kennt es ja auch, man hat dann eine wunde Nase, weil ständig rumgescheuert wird. Also eigentlich ist es sehr viel verträglicher, den Rotz hochzuziehen. Einziger Nachteil ist, es ist nicht besonders lecker.
Ne? Das hört sich nicht gut an, nein, das stimmt.
Aber also insoweit, also ja, es ist ganz grässlich, ehrlich gesagt, oder? Wenn jemand ständig den Rotz hochzieht, ob nun groß oder klein, nicht schön.
Nee.
Aber man muss sagen, es ist auch nicht ungesund. Und da muss man halt unterscheiden, wirklich. Ja. Also ja, ihr könnt gerne den Rotz hochziehen, Kinder und Erwachsene, aber wundert euch nicht, wenn ihr dann schief angeguckt wird.
Genau. Insofern kräftiges, fröhliches Hochziehen.
Ja, aber das ist wirklich ein Mythos, der sich wirklich hartnäckig hält.
Ja.
Ne, hält, klebt sozusagen in allen Köpfen.
Ja, und das Erste wahrscheinlich, was mit der ersten Erkältung man seinem Nachwuchs beibringt, ist, mal durch die Nase auszuschnauben. Und das wird für ein Kleinkind immer schwierig. Zumindest geht es uns so. Also ist es schwierig, dass er mal irgendwie, wenn wir ein Taschentuch vor die Nase halten, dass er es mal schafft, durch die Nase auszuschnauben.
Das stimmt.
Vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Also meine Kinder sind ja schon älter, die sind ja schon 10 und 13, aber da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, dass ich irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange mit diesem Taschentuch vor der Nase meines Sohnes immer irgendwie, und der wusste gar nicht, was soll ich denn damit? Also dass du dem Kind erstmal erklären musst, dass es in dieses Papiertaschentuch irgendwie sich schneut. Das wahrscheinlich vergleichbar mit einer Vogelmutter oder einem Vogelvater, die dem Kind irgendwie das Fliegen beibringen will, oder?
Also, guter Vergleich. Naja, was haben wir denn noch so für Mythen?
Es gibt ja wirklich ganz, ganz viele Mythen. Mhm. Ich glaube, jeder hat auch so seine individuellen. Also das haben wir jetzt gar nicht hinterfragt, ob es da vielleicht auch geografische Unterschiede gibt. Mhm. Aber es gibt natürlich auch einige Mythen, die sie wirklich hartnäckig halten und die, glaube ich, von Norden bis Süden, von Westen bis Osten überall wahrscheinlich erzählt werden. Zum Beispiel auch, lies nicht im Dunkeln, das verdirbt die Augen.
Ich mag den. Weil das ist so, wie bei der unendlichen Geschichte, man versteckt sich unter einer Decke mit einer Taschenlampe und dort werden dann die Bücher gelesen. Habe ich früher tatsächlich nicht gemacht. Ich hatte eine Nachttischlampe, die war relativ hell. Aber ich habe mich immer gefragt, stimmt das? Ist das so, dass die Augen überanstrengt werden und dass wir am Ende, dass man schlechter sieht? Ungefähr so, wie es mit den Ohren ist, dass man die Musik nicht so laut aufdrehen sollte, sonst wird man schwerhörig. Was so ein äquivalenter Mythos ist, der mir dann immer in den Kopf schießt.
Stimmt. wobei man sagen muss, ich habe auch nie unter der Bettdecke gelesen und habe trotzdem 6 Dioptrien. Also.
Okay. Nein, ich glaube, das ist genetisch wahrscheinlich, ne?
Hast du es gelesen und die Lösung auch gelesen?
Habe ich, ja. Und also Grund zur Sorge, man sagt ja, also gerade die kleinen Buchstaben strengen ja die Augen dann am stärksten an. Und das, was da eine ganz große Rolle spielt, sagen zumindest die Augenärzte, ist der Ciliarmuskel.
Hast du das jetzt richtig ausgesprochen?
Das weiß ich nicht. Korrigier mich.
Ich weiß es auch nicht. Es ist ja.
Also er wird Ciliarmuskel, der verstärkt quasi die Linsen dass die Linsen sich immer wieder fokussieren müssen. Mhm. Der hat nämlich genau diese Rolle. Und der wird natürlich überanstrengt, weil je kleiner die Buchstaben und wenn es dunkel ist, muss der natürlich versuchen, das Ganze scharf zu drehen. Man kennt das ja, wenn man einen Beamer anschließt. bis man dann irgendwann mal so dieses scharfe Bild hat, man dreht vorne an der Linse hin und her und das macht ja dieser Ziliarmuskel. Der stellt dann das Ganze scharf und der überanstrengt nur und das Ergebnis ist nichts anderes als rote Augen oder dass die Augen vielleicht überanstrengt sind, aber es ist nicht so, dass man irgendwelche langfristigen Schäden davon trägt.
Und man muss sagen, man kann ja im Grunde froh sein, wenn ein Kind liest, oder?
Also man absolut
muss sich ja freuen über jeden Satz, den das, also gerade heutzutage irgendwie, und wird ja nicht dummer davon.
Nein.
Und es wird auch nicht blinder davon, scheinbar haben wir jetzt gelernt.
Das ist richtig, aber und lesen, da hast du recht, man sollte sich freuen und natürlich noch mehr freuen kann man sich, wenn die Kinder an der Helligkeit lesen und es öffentlich machen, dass sie lesen. Sie müssen sich ja nicht schämen, müssen das ja nicht unter der Bettdecke machen.
Man weiß nicht, was die Kinder unter der Bettdecke lesen. Das ist auch eine Frage des Alters.
Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Das ist
ein anderes Thema für eine andere Podcast-Folge.
Siehst du, das liegt daran, dass ich einen Dreijährigen habe.
Genau, und du meiner ist 13. Ältere. Mein Sohn ist 13.
Das sind deine Erfahrungen.
Aber der liest sicher auch, also momentan liest der John Grisham, glaube ich.
Und glaubst du?
Der liest auch nicht unter der Bettdecke, weil der generell schon sehr lange aufbleiben darf. Und der liest dann einfach bei am Schein der Nachttischlampe.
Wir lesen momentan ganz viel eben diese Wieso, Weshalb, Warum Bücher.
Ja.
Und die haben ja solche großen Buchstaben, da ist egal, wie hell es ist. Du erkennst jeden. Und es ist natürlich eine Menge Bilder
dabei. Und dein
dabei.
Sohn kann ja noch gar nicht lesen,
Nö,
oder?
Das kann er nicht. Aber Mama und Papa müssen ja lesen. Und da ist immer die Frage, wie viel Licht haben wir gerade im Zimmer an dafür und ist Sommer oder Winter?
Okay. Aber auch bei diesem Mythos muss man sagen, muss man immer abwägen. Es gibt sowohl Nachteile, aber es gibt auch Vorteile. Und gerade beim Lesen, wirklich ein großes Thema irgendwie. Es gibt ja auch die Stiftung Lesen, die immer wieder sagt, so die Kinder müssen mehr lesen und die Eltern müssen den Kindern mehr vorlesen. Und ich finde, dann reizt man einmal diesen komischen Sehmuskel, von dem keiner weiß, wie man ihn ausspricht, einmal. Aber dafür werden den Kindern tolle Geschichten nahegebracht und auch Bücher nahegebracht.
Ja, weißt du übrigens, wo dieser Ciliarmuskel noch, also bei welchem weiteren Mythos er überanstrengt wird?
Haben wir einen Penismythos hier heute? Oder?
Okay, die Verbindung.
Ich arbeite beim Männermagazin, sowas muss erlaubt sein manchmal. Nein, aber erzähl.
Schau nicht so viel Fernsehen, deine Augen werden sonst viereckig.
Ah ja, genau.
Auch da spielt der Ciliarmuskel eine ganz große Rolle.
Okay, und auch da bin ich der beste Gegenbeweis, weil habe ich viereckige Augen? Nein. Und jetzt können wir gerne meine Mutter anrufen und fragen, wie lange hat der Marco als kleines Kind Fernsehen geguckt? Und sie wird sagen, sehr, sehr lange. Und trotzdem hat es auf jeden Fall auf meine Augenform keinen Einfluss gehabt.
Nee, das stimmt, weil du sitzt mir genau gegenüber und wenn ich das so betrachte...
Genau, keine rechteckigen Augen.
Nee, sie haben noch die Augenform des Mitteleuropäers, würde ich behaupten. Genau, also ich glaube gerade heute, jeder hat die Erfahrung gemacht, Feuerwehrmann Sam, Paw Patrol, alles tolle Serienmarathons, die unsere Kids am liebsten den ganzen Tag schauen möchten. Und natürlich ist auch das viereckige Augensyndrom ein Mythos. Aber eben stundenlang vor der Flimmerkiste hocken oder sei es ein iPad heutzutage. Früher waren es ja Röhrenfernseher, als wir noch so klein waren. Jetzt sind es ja iPads und Flachbildfernseher. Aber das lange Fernsehen kann eben, also man blinzelt dann weniger, das sagen die Experten, man blinzelt weniger beim Fernsehen und dadurch trocknen die Augen aus. So, und der Ciliarmuskel auch hier kommt natürlich wieder zum Tragen, weil er muss dann über sehr langen Zeitraum immer wieder das Bild scharf schalten.
Ich bin begeistert, wie intensiv und ausführlich du diesen Artikel gelesen hast. Scheint dich echt interessiert zu haben.
Ich habe mich vorbereitet.
Ja, aber also gerade das Thema Fernsehen gucken, finde ich, sollten wir auch nochmal in einer nächsten Folge.
Oh, finde ich gut.
Wahrscheinlich thematisieren, weil es ja auch wirklich ist. Also ich konnte damals ich habe viel Fernsehen geschaut, aber ich habe immer nur das Kinderprogramm geschaut und das fing um 17 Uhr an oder um 15 Uhr an und hörte um 18 Uhr auf. Mhm. Heutzutage kann man ja 24 Stunden nonstop gucken, wenn man will. Ich weiß gar nicht, wie das Medienkonsumverhalten der Kinder in den letzten 20, 30 Jahren sich verändert und erhöht hat. Aber ich glaube schon, dass sie einfach noch viel, viel, viel mehr einfach gucken, sei es jetzt auf ein Display beim Handy oder halt irgendwie Fernsehen oder auf ein Tablet. Also das hat natürlich schon zugenommen.
Absolut. Finde ich ein sehr gutes Thema. Sollten wir nochmal beleuchten.
Aber trotzdem ist es schön, dass ich keine viereckigen Augen bekomme.
Und ich auch nicht. dank trotzdem, ich habe den Disney Club geliebt.
Und da merkt man irgendwie, dass wir nicht ein Alter sind. Weil
den gab es bei dir wahrscheinlich. Also den hast du nicht
Disney
mehr geguckt.
Club gab's. Nee, bei mir gab's immer Hase Caesar und sowas. Siehst du, da runzelst du die Stirn, ich sehe das schon. Oder
nein,
Herr Rossi sucht das Glück. Oder
davon habe ich gehört.
Oder davon hast du gehört. Im Museum hast du mal was wahrscheinlich.
Ja, ich bin ja DDR-Kind und bei uns gab es eher so leicht so Serien oder Folgen von Oleg und Bolleck, etwas osteuropäisch angehaucht. Oder das Sandmännchen, was ja heute
ja, genau.
noch existiert.
Also, wir haben tatsächlich auch eine gemeinsame TV-Vergangenheit, weil ich in Braunschweig groß geworden bin. Das war relativ nah an der Zone und wir konnten DDR 1 und DDR 2 empfangen. Und Pidi Platsch kenne ich auch.
Schön.
Ja, siehst du.
Meiner Frau musste ich das früher erklären. Was ist denn Pidi Platsch bitte? Was ist dieses braune Knubbel-Ding da?
So ein Kastanienmännchen,
ja,
oder was war das?
Ja, ungefähr Kastanienmännchen.
Gut, okay.
Spannend.
Wir kommen so ein bisschen ab vom Thema, aber andere Frage, wie saßt du denn vor dem Fernseher? Oder um es mal auf den Mama-Mythos auf einen Satz zu konzentrieren, setz dich gerade hin, sonst machst du dir den Rücken kaputt. Das gilt ja sowohl vorm Fernseher als auch am Tisch, ne?
Ja, total. Also wie saß ich? Vor dem Fernseher saß ich immer, also entweder ich lag auf dem Sofa oder ich saß auf dem Kissen unten auf dem Boden. Und spätestens da kommt genau dieser Satz der Mama dann auch zum Tragen. Denn ich saß immer mit krumm. Also irgendwann wurde der Rücken krumm. Ne? Also weil die Erdanziehungskraft, die wirkt ja dann auch auf so einen kleinen Körper und zieht ja auch Kopf und alles runter und dann wird ja der Rücken krumm.
Meine Mutter hat das immer gesagt, beim Gehen, geh gerade. Und ich bin dann teilweise echt so sehr unnatürlich gegangen, weil ich immer diesen Satz von meiner Mutter im Kopf hatte, geh gerade. Und ich glaube, ich bin dann immer eher rückwärts geneigt gegangen, weil man dann auch dazu neigt zu übertreiben. Ne?
Ja, Hohlkreuz, ne?
Ja, wahrscheinlich. Und lustigerweise, diesen Satz, geh gerade, habe ich auch schon von meiner Frau gehört, den sie zu meinem Sohn gesagt hat. Also es ist wirklich generation- und geschlechterübergreifend zeigt es sich, manche Sätze muss jeder einmal sagen im Leben.
Total, gehört dazu.
Und man muss leider aber auch sagen, auch dieser Satz ist nicht so besonders sinnvoll, weil Experten durchaus sagen, dass so eine kerzengerade Zwangshaltung auch zu Verspannungen der Muskulatur führt.
Ah ja.
Ja, erstaunlich, ne? Also ist natürlich wie so ein nasser Sack immer vornüber gebeugt, ist nicht schön und wahrscheinlich auf Dauer auch nicht gesund.
Ja.
Aber so dieses unnatürliche, total kerzengerade Gehen ist tatsächlich auch nicht so sinnvoll.
Spannend, deswegen war ich früher auch immer so verspannt, weil ich immer, ne, ich habe irgendwann mal festgestellt, ich habe alles andere außer einem krummen Rücken, ich habe ein Hohlkreuz.
Ja.
So, also ich bin ja durch das Schwimmen formt man ja doch so ein bisschen, also man hat schon Einfluss auf, glaube ich, auf die Formung seiner Wirbelsäule und auch das Rücken, die Rückenmuskulatur, aber über die Jahre, wenn man dann weniger schwimmt, dann merkt man schon so, okay, was macht man eigentlich? Und ich habe angefangen irgendwann die Schultern hochzuziehen und dadurch und dann noch ein Hohlkreuz gemacht. Das tat enorm weh.
Es ist wirklich, viele Sachen macht man intuitiv richtig. Also, und indem man dann diese vielen Gesundheitsratschläge beherzigt, verkrampft man im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt zum Beispiel bei dieser Haltungsgeschichte und kommt dann so ein bisschen aus seinem natürlichen Flow raus.
Das stimmt. Aber wo wir gerade bei Medizin sind, einer meiner, also wirklich, das ist mein absolutes Favorite des Mythos, nämlich knack nicht mit den Fingern, davon kriegst du Arthrose. Oh, warte.
Ah, du kannst es besser als ich.
Ich mache das, bei uns hat man statt Arthrose oder zu meiner Zeit, ich kenne das mit Gicht. Sonst kriegst du Gicht.
Ja.
Aber ich glaube, das ist, also ich bin kein Mediziner, man korrigiere mich, aber ich glaube, das ist dasselbe oder geht in die richtige Richtung.
Wahrscheinlich,
genau. Okay.
Müsste ich jetzt den Telefonjoker anrufen, aber in der Tat ist ja auch ganz egal, ob man Arthrose oder Gicht kriegt, auf jeden Fall ist es nicht gut, das Finger knacken. Ganz abgesehen davon, dass manche Leute dieses Geräusch auch nicht hören können. Wir verlieren jetzt wahrscheinlich, jetzt knackt es leider nicht mehr, wir würden jetzt ganz viele Hörer verlieren, wenn wir jetzt ständig mit den Fingern knacken, weil die einfach dieses Geräusch nicht hören können. Guck mal, ich kann auch, wenn man die so an den einzelnen Fingern zieht, knackt's auch. Das ist so ein bisschen, manche Leute können es nicht ab, wenn man mit Kreide an einer Tafel und manche können halt dieses Fingerknacken nicht ab. Aber die Tatsache, dass das ungesund ist und irgendwie auf die Gelenke geht, ist sozusagen ja noch eine Steigerung dieses Verbots. Und man muss sagen, es ist eindeutig widerlegt.
Richtig.
Steht auch bei uns im Heft. Und es ist total lustig, weil in diesem Fall gab es tatsächlich einen Wissenschaftler, der das ausprobiert hat. Und der hat es nicht irgendwie ein, zwei Mal ausprobiert, der hat es 50 Jahre lang ausprobiert. Der hat nämlich
50 Jahre.
Genau, 50 Jahre hat er mit einer Hand immer geknackt und mit der anderen Hand nicht. Und dann hat er nach diesen 50 Jahren beide Hände untersuchen lassen und herauskam, nichts. Also es kam heraus, dass es keinen Unterschied gibt, keinen gesundheitlichen.
Das ist doch für einen Wissenschaftler eigentlich total unbefriedigend.
Total.
Nach 50 Jahren Studie nichts passiert ist?
Naja, das Ergebnis war, dass dieser Mythos Bullshit ist. Also, und dann, das ist ja schon was rausgekommen.
Ja.
Finde ich total lustig. Der hat dafür tatsächlich auch diesen Anti-Nobel-Preis bekommen. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast.
Nee.
Der wird verliehen für ganz besonders verrückte wissenschaftliche Ergebnisse.
Ja.
Und den hat er dafür bekommen. Und aber das Schöne ist wirklich, er konnte damit wirklich diesen Gesundheitsmythos widerlegen. Und ja, Grüße letztendlich kann man das mit jedem Mythos natürlich auch selbst durchexerzieren, ne? Im Grunde das mit guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du so rechteckige Augen, habe ich ja nun auch jahrelang versucht und hab's widerlegt. Ich gehe mal davon aus, dass ich auch bald den IG-Nobelpreis bekomme für dieses
ich werde mich dafür Experiment. Einsetzen.
Genau. Also, man muss sagen, also wir haben im Heft 10 Mythen durchleuchtet. Es gibt, glaube ich, Hunderte, Tausende. Und Fazit ist, glaube ich, wirklich nicht alles nachbeten, was die Mama einem gesagt hat, nicht alles glauben und wirklich auch situationsabhängig machen. Also wie beim Schwimmen, finde ich. Das war ein gutes Beispiel. Man muss immer gucken, was isst man vorm Schwimmen? Mit welchem zeitlichen Vorlauf isst man es? Und was plant man denn eigentlich für eine Schwimmaktion?
Ja.
Ja, und nicht einfach so pauschal sagen, vorm Schwimmen nichts essen, sonst gehst du unter. Sondern einfach gucken, so was esse ich und wie schwimme ich. Und das ist halt die Kunst, glaube ich, weil wir alle dazu neigen, also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ehrlich gesagt, glaube ich, gilt es doch für sehr viele, dass man das, was die Mama sagt, einfach als bare Münze nimmt.
Nicht nur die Mama, ich glaube auch die gesamte Elternschaft irgendwann mit anderen Mythen.
Und der Papa auch.
Und der Papa ja, auch.
Genau.
Ja, das war eine spannende Folge. Ich bin um einiges widerlegt worden im Kopf. Aber viele Grüße an unsere Mütter.
Genau, ja, genau.
Wir haben euch durchleuchtet. Durchschaut.
Ja, möchtest du nochmal deine Mama grüßen?
Ich grüße hiermit meine Mama. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht mehr, von wem ich diese Mythen irgendwann mal gehört habe. Ich glaube, meine Oma hat da auch eine gewisse Rolle gespielt und am Ende ist sie ja auch eine Mama.
Wahrscheinlich, genau. Ja. So, bleibt uns eigentlich nur noch ein Song auf unsere Playlist zu setzen.
Ja.
Ja, willst du noch mal ganz kurz erklären, dieser Gedanke der Playlist finde ich super, aber ist vielleicht noch nicht bei allen angekommen?
Ganz genau, das Leben als Papa, das ist unsere Meinung, läuft ja doch hin und wieder ein bisschen gelassener, wenn man Musik hört.
Mit Musik geht alles besser, oder? Mit
Musik geht alles besser und darum haben wir eine Echte Papas Playlist eingerichtet, die findet ihr auf Spotify unter natürlich Echte Papas Playlist und da wollen wir von Folge zu Folge mal einen Song draufpacken.
Der sozusagen auch zum Thema passt,
zum
oder?
Thema passt. Fällt dir irgendeiner ein?
Nein.
Nicht so spontan. Gut, wir denken drüber nach.
Genau, weil es muss ja auch eine gewisse Motivation geben, sich diese Playlist mal anzugucken. Die kann man wo abrufen, sagst du?
Auf Spotify.
Auf Spotify, genau. Also, geht alle auf Spotify, ruft die Playlist an, lasst euch überraschen, was für ein geiler Song wir uns sozusagen heute zur Podcast-Folge mit den Gesundheitsmythen überlegt haben.
Mhm.
Und seid überrascht auf die nächste Folge.
In 2 Wochen wieder.
Ja, super.
Also,
wir hören uns. Bis dann, macht's gut.
Tschüss.